Wir wissen, dass digitale Gewalt zu unterschiedlichen, eben vor allen Dingen psychischen und psychosomatischen Erkrankungen führen kann, bis hin zu auch Suizidfällen, die es vor allen Dingen unter Heranwachsenden vermehrt gibt. Es sind immer Einzelfälle, aber gleichzeitig in der Masse entstehen eben gesellschaftliche Verdrängungseffekte, die in vielen Fällen auch problematisch für unsere Demokratie sind, weil sie eben besondere Gruppen vermehrt treffen. Die großen Tech-Plattformen haben sehr, sehr wenig Interesse daran, Kinder- und Jugendschutz durchzusetzen, geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen, die Manipulation von Wahlen zu verhindern. Denen geht es um Shareholder Value, also um Profit. Und auf wessen Kosten ist dann erstmal zweitrangig.
Hallo und herzlich willkommen zum To-Dos-Podcast 17 Ziele für eine bessere Welt. In diesem Podcast sprechen wir mit Macherinnen und Machern, mit Menschen, die die Welt zu einer besseren machen, mit Menschen, von denen wir uns gerne inspirieren lassen. Diese Frau, die heute hier zu Gast ist, die macht die Welt wirklich besser. Hallo Annalena von Hodenberg. Schön, dass du Zeit hast.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Annalena kämpft für Menschenrechte und Demokratie im digitalen Raum. Ihr Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass demokratische Werte im Internet für alle gelten. Sie hat HateAid mitgegründet, die erste bundesweite gemeinnützige Beratungsstelle, an die sich Menschen wenden können, wenn sie von digitaler Gewalt oder Hass, ja, wenn sie das erfahren im Netz, dann können sie sich an HateAid wenden. Sie wurde für Engagement unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bevor wir quasi anfangen, gebe ich einen kurzen Überblick. Ich möchte heute mit Annalena darüber sprechen, wie oder was vor allem digitale Gewalt ist, was alles dazugehört, warum vor allem Frauen betroffen sind und was alles dafür getan werden muss, dass wir alle in einem gerechten, demokratischen Miteinander, wenn wir das haben, auch in einer digitalen Welt. Das ist so das Ziel dieser Folge. Bevor es losgeht, gibt es wie immer in unserem Podcast eine Schnellfragerunde. Ich stelle eine Frage und du, Annalena, antwortest bitte kurz und schnell. Okay. Erste Frage. Was bedeuten die 17 Ziele für dich persönlich?
Sie bedeuten, also vor allen Dingen, dass eins von dem anderen abhängig ist. Dass wir sie alle auf eine oder andere Weise brauchen, das eine, um das andere zu erreichen. Das heißt, es geht nicht nur eins, sondern es geht nur zusammen.
Die letzte Hassnachricht, die du bekommen hast?
Habe ich nicht mehr gelesen.
Weil du wusstest?
Sie. Ja.
Woher wusstest du?
Habe ich schon den Betreff gesehen, wusste ich schon. Habe ich nicht gelesen. Habe ich einfach direkt an die Beratung geschickt, gesagt, guckt euch das an. Lese ich nicht.
Deine Reaktion, die erste Reaktion, als du gehört hast, dass die USA ein Einreiseverbot gegen dich verhängt haben, wegen angeblicher Zensur?
Konnte ich erstmal nicht glauben. Und dann habe ich zu meiner Geschäftsführungskollegin Josephine Ballon gesagt, wir müssen jetzt darauf antworten, und zwar was richtig Starkes.
Über die USA und wieso es dieses Einreiseverbot gibt, darüber sprechen wir auch noch hier. Aber wir müssen erstmal vorne anfangen. Gut. Was gehört alles zu digitaler Gewalt?
Der Begriff digitale Gewalt ist ein relativ junger Begriff. Der ist auch kein geschützter Begriff, sondern das ist ein Begriff, der sich ja so in den letzten 7, 8 Jahren eigentlich so durchgesetzt hat. Und am Anfang hat man viel von Hate Speech gesprochen, aber es geht eben nicht nur um Speech. Also es geht nicht nur um Beleidigungen, um Bedrohungen, um Verleumdungen, sondern es geht zum Beispiel auch um das Veröffentlichen der Privatadresse, der Adresse der Schule der Kinder. Es geht um Spyware auf dem Handy, das vor allen Dingen auch Frauen erleben, vielleicht in Partnerschaften, vielleicht in Ex-Partnerschaften, vom Kollegen.
Wo sie dann mit geortet werden können.
Genau, also entweder geortet oder
Nachrichten können gelesen
richtig,
werden.
Richtig, genau. Sowas, dann bildbasierte digitale Gewalt, hört sich sperrig an, haben wir aber alle jetzt in der letzten Zeit von gehört, nämlich sexualisierte Deepfakes, die gegen den Willen von vor allen Dingen Frauen und Mädchen erstellt werden.
Also Videos, pornografische Videos, die mithilfe von KI erstellt werden.
Richtig.
Von einer Person, die das
nicht möchte.
Oft gar nicht weiß.
Genau, und die auf jeden Fall nicht ihr Einverständnis gegeben hat. Oder zum Beispiel Deep Nudes, das sind dann einfach Fotos, wo eben Personen ausgezogen werden. Das geht jetzt auch mit einer KI relativ schnell. Das heißt, was wir sehen, ist, es gibt eine ganz große Reichweite an Gewalt, die Menschen im Internet passieren kann. Und diese ganze Reichweite, diese ganze Spannbreite, das verstehen wir unter digitaler Gewalt.
Das heißt, es geht bei digitaler Gewalt nicht nur um Hassnachrichten, sondern es ist einfach viel, viel mehr. Jetzt ist digitale Gewalt, wird ja oft so nicht ernst genommen, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu körperlicher Gewalt, weil es ja in dem Sinne, ich sag mal, nicht wehtut körperlich. Wissen wir, was digitale Gewalt mit Betroffenen macht?
Ja, das wissen wir. Das ist auch schon relativ gut erforscht. Und im Prinzip passiert mit digitaler Gewalt ein bisschen das, was wir auch schon aus anderen Bereichen kennen. Ne? Dass ganz oft wir immer gesagt wurde, Mensch, auch gerade bei Depressionen oder bei, genau, bei allen weiteren psychischen Krankheiten, die immer viel weniger ernst genommen wurden, als wenn eben Personen ein körperliches Leiden hatten, was sie dann irgendwie auch vorzeigen können. Und der gleiche Mechanismus passiert mit digitaler Gewalt. Und wir wissen aber, dass digitale Gewalt zu unterschiedlichen, eben vor allen Dingen psychischen und psychosomatischen Erkrankungen führen kann. Zum Beispiel eben zu Schlafstörungen, zu Depressionen, psychosomatische Erkrankungen wie zum Beispiel Migräne, körperliche Beschwerden, Schlafstörungen, bis hin zu auch Suizidfällen, die es vor allen Dingen unter Heranwachsenden vermehrt gibt. Es gab auch schon Suizidfälle auch von Frauen, deren zwischen Nacktfotos veröffentlicht wurden. Das gab es auch. Genau, das heißt, das sind so die Krankheitsbilder, die man irgendwie sehen kann. Panikattacken, Angststörungen, aber eben auch ein bestimmtes Verhalten, das jetzt nicht pathologisch ist, das ist keine Krankheit, aber dass eine Konsequenz eben von digitaler Gewalt sein kann. Zum Beispiel sich eben aus öffentlichen Räumen zurückzuziehen, sich zu bestimmten Themen nicht mehr zu äußern, nicht mehr am öffentlichen Diskurs im Prinzip teilzunehmen an dem sozialen Gefüge, was sich eben heute sehr, sehr oft und vermehrt eben im digitalen Raum stattfindet.
Aus Angst.
Richtig. Also wirklich sozialer Rückzug aus Angst, der dann unterschiedliche Dimensionen hat. Bei Kindern und Jugendlichen ist das, man wird sozusagen ausgegrenzt aus den Räumen, wo eben Kinder und Jugendliche miteinander interagieren. Bei PolitikerInnen ist es, dass sie vielleicht zu bestimmten Themen sich nicht mehr äußern, dass sie sich aus der Politik zurückziehen. Wir haben JournalistInnen, die sagen, wir äußern uns, wir schreiben zu bestimmten Themen nicht mehr, weil wir dann jedes Mal angegriffen werden. AktivistInnen, die sagen, wir machen das nicht mehr, wir wollen auch nicht mehr in die erste Reihe gehen. Also es hat unterschiedliche sozusagen, wir nennen das den Silencing-Effekt, unterschiedliche sozusagen Verdrängungseffekte.
Die auf einmal auf die Person persönlich, aber auch für die Gesellschaft
richtig
schlimm
genau
sind.
Es sind immer Einzelfälle, aber gleichzeitig in der Masse entstehen eben gesellschaftliche Verdrängungseffekte, die in vielen Fällen auch problematisch für unsere Demokratie sind, weil sie eben besondere Gruppen vermehrt treffen. Also digitale Gewalt kann jeden treffen und jede und kann auch jeden und jede aus diesen digitalen Räumen verdrängen oder auch aus anderen analogen öffentlichen Räumen. Aber bestimmte Gruppen trifft es einfach sicher und vermehrt.
Dazu komme ich auch noch. Vor allem Frauen sind ja auch oft betroffen.
Genau.
Ich wollte aber vorher darüber sprechen, was eine Sache hat mich nämlich auch verwundert, weil digitale Gewalt nimmt zu, deutlich zu. Mhm. Körperliche Gewalt langfristig gesehen nimmt ab. Wie kann man das erklären?
Ich glaube, man muss ein bisschen tiefer reingucken in die Statistiken. Also digitale Gewalt nimmt nicht unbedingt quantitativ so sehr zu. Ein bisschen, also nicht massiv zu. Aber sie nimmt eben bei bestimmten Gruppen zu. Also zum Beispiel sexualisierte Gewalt gegen Frauen hat massiv zugenommen. Cybermobbing hat massiv zugenommen. Cybergrooming von Kindern und Jugendlichen hat massiv.
Was war das nochmal?
Cybergrooming bedeutet, dass eben erwachsene Personen sich als Kinder ausgeben oder als Freunde und dann eben ins Netz gehen, auf Gaming-Plattformen, auf Kinderplattformen und dort eben ja sich mit Kindern anfreunden und dann eben die zu solchen Handlungen anleiten. Und wir haben ganz massiven Anstieg zum Beispiel auch an eben Missbrauchsinhalten, die Kinder dann selber von sich herstellen, weil sie eben von Erwachsenen dann über diese digitalen Räume gegroomt werden. Das heißt, wir haben in bestimmten Bereichen einen ganz massiven Anstieg. Und auch bei der allgemeinen Gewalt muss man auch tiefer in die Statistiken gucken. Weil wenn wir zum Beispiel gucken, was mit der häuslichen Gewalt ist, dann sehen wir, dass Femizide in Deutschland jedes Jahr zunehmen. Dann sehen wir, dass die Anzahl an häuslicher Gewalt, vor allen Dingen gegen Frauen und Mädchen, massiv zugenommen hat. Ne, das heißt, man kann sich natürlich den Durchschnitt angucken. Und wenn man dann aber sozusagen unter der Lupe einmal guckt, wen trifft es dann, sieht es wieder ganz anders aus. Und man sieht auch eine Korrelation zwischen dem, was irgendwie im digitalen Raum passiert und was im analogen Raum passiert. Zum Beispiel, digitale Gewalt gegen PolitikerInnen hat massiv zugenommen. Und die analoge auch. Es hat noch nie so viele auch Angriffe an Wahlkampfständen. Ne? Also jetzt der prominenteste Fall ist sicherlich Matthias Ecke, der SPD-Politiker, der ja zusammengeschlagen wurde, als er Wahlplakate aufgehangen hat. Das haben wir so in dieser Masse einfach nicht gesehen vorher.
Jetzt kommt ihr. Hate Aid. Was tut ihr dagegen? Also es geht ja darum, alle Formen von Gewalt zu verringern. Das ist ja auch Nachhaltigkeitsziel 16 fest verankert. Was macht ihr, um dieses Ziel zu erreichen?
Also wir arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen. Ich nenne das immer so ein bisschen so eine Kreislaufebene. Es geht einerseits darum, ganz konkret und gezielt Menschen, Personen, die jetzt in diesem Moment angegriffen werden, die jetzt Gewalt erfahren, zu unterstützen. Und es geht darum, zu sagen, auf einer systemischen Ebene, wie können wir verhindern, dass langfristig dass diese Personen langfristig Gewalt erfahren? Also wie können wir sozusagen die Rahmenbedingungen verändern, dass eben es zu weniger Gewalt kommt?
Wie helft ihr Einzelpersonen?
Genau. Also wir sind Deutschlands erste bundesweite Betroffenenberatungsstelle, die wir vor knapp 8 Jahren gegründet haben. So haben wir angefangen.
Also du hast aber so richtig Lächeln, wenn
ja,
du das sagst.
Ja, weil das für mich immer noch sowas ist. Wir machen jetzt ganz viel anderes auch, aber die Beratung, das war das Erste, womit wir angefangen haben. Und für mich war das immer so, dass, und die Beratung ist immer noch so ein wichtiger Teil unserer Arbeit, weil wir da wirklich sehen, was passiert den Menschen im digitalen Raum. Also da sind wir ganz nah da, wo eben auch die Gewalt passiert, bei den Personen, die Gewalt passiert. Und genau, Menschen kommen zu uns per Chat, per E-Mail. Wir haben so ein Meldeformular, wo man eben...
Ich würde jetzt sagen, es existieren von mir Videos, pornografische, die, mit denen ich gar nichts eigentlich zu tun habe und die sind aber irgendwie im Umkreis. Wie helft ihr mir?
Kommst du zu uns, meldest du dich bei uns. So, und dann gibt es unterschiedliche Dinge, die wir für dich tun können. Emotional stabilisierende Erstberatung. Also erstmal ist das für dich ein Schock. Du hast Angst, dass deine Eltern das sehen. Die Partnerschaft.
Wir sehen dich, wissen, was das für dich heißt.
Ja, vielleicht haben dich auch schon die Lehrer in der Schule von deinen Kindern angesprochen oder so. Ne? Es ist wirklich eine problematische Situation. Oder der Kollege, der Nette, der dir mal so ein Bild geschickt hat von dir, wo du auf irgendeiner Pornoplattform bist. Bist natürlich gar nicht du, aber es ist ein Fake-Bild. Das macht erstmal was mit dir. Und da erstmal zu gucken, okay, wie können wir sozusagen das ein bisschen sortieren? Was können jetzt die nächsten Schritte sein? Wie kannst du emotional damit umgehen, damit du erstmal dein Leben auch emotional weiterleben kannst? Und dann gucken wir halt, wir helfen dir dabei, die Inhalte zu melden, damit sie entfernt werden. Oftmals sind die auf Pornoplattformen, ist alles gar nicht so einfach. Die haben nicht immer Meldewege, da muss man das per E-Mail hinschicken und so weiter. Also da unterstützen wir dich. Wir unterstützen dich dabei, das anzuzeigen. Und wir unterstützen dich im Zweifelsfall auch, wenn es zu einem zivilrechtlichen Prozess kommt, mit Prozesskostenfinanzierung. Das heißt, viele Menschen, diese Prozesse sind teuer, wenn du zivilrechtlich vorgehen musst, vieles sind sogenannte Bagatelldelikte noch in Deutschland. Also gerade bei den Deepfake-Pornos ist dann so Recht am eigenen Bild. Das heißt, man muss da zivilrechtlich vorgehen. Und dann in geeigneten Fällen unterstützen wir, wenn das irgendwie Erfolgsaussichten hat, unterstützen wir dich dabei, dann eben auch zivilrechtlich vorzugehen, um zu deinem Recht zu kommen.
Und was ist das, womit die meisten zu euch kommen?
Der Klassiker ist tatsächlich die Beleidigung. Aber wir haben in den letzten Jahren, also das, was am vermehrtesten gewachsen ist, sind sexualisierte Inhalte. Nicht nur von Frauen, auch von Männern. Also bei Männern ist zum Beispiel ein ganz wachsendes Phänomen ist Sextortion. Das heißt, Männer werden auch dann getäuscht. Man spielt ihnen vor, es wäre jetzt irgendwie die neue Partnerin, die man im Netz getroffen hätte. Und man bringt sie dann dazu, auch sexualisierte Handlungen durchzuführen oder Videos zu schicken. Okay. Und die werden dann mit diesen Inhalten erpresst und zum Teil wirklich massiv erpresst. Und es ist wahnsinnig schambehaftet. Und und das ist ein riesengroßes Problem. Und es gibt wirklich organisierte Banden, die das machen, die Leute sich da schnappen und die Leute wirklich ausnehmen. Also das heißt, dieser ganze Bereich sexualisierte Inhalte, sexualisierte Deepfakes ist ein ganz großes Thema, arbeiten wir seit Jahren mit.
Da gibt es da ja auch aktuell einen bekannten Fall, Colleen Fernandes und ihr damaliger Ehemann. Das war ja ist ja auch eine große Geschichte. Da ging es ja darum, dass ihr... dass ihr damaliger Ehemann Christian Ulm, der soll über Jahre Fake-Profile von ihr erstellt haben und mit Männern über diese Profile geflirtet haben, auch pornografisches Material verschickt haben von Frauen, von Darstellerinnen, die ihr irgendwie ähnlich sahen. Und das kam ja jetzt raus. Jetzt, wenn du deine Arbeit betrachtest, die du ja schon länger machst, ist das ein Einzelfall?
Nein, das ist kein Einzelfall. Das ist ein krasser Fall. Und ich glaube, es ist einfach nochmal so ein krasser Fall für viele, weil es ist der Ehemann oder mutmaßlich der Ehemann.
Und so bekannte Leute,
richtig,
die man kennt, die man sympathisch findet,
ja,
die man feiert.
Das war ein nettes Paar. Viele sind mit, ja, diesen, ne, mit den Inhalten von denen aufgewachsen, ja, haben. Ne, das hat die Jugend begleitet. Und plötzlich tun sich da eben solche Abgründe auf. Aber gleichzeitig ist es überhaupt kein Einzelfall. Also es ist ähnlich wie der Fall Pellicot in Frankreich, wo ja auch Gisèle Pellicot von ihrem Mann jahrelang sediert wurde und dann eben auch, ne, von anderen Männern vergewaltigt wurde, von dem wir auch ganz viele Fälle, mittlerweile ähnliche Fälle in Deutschland haben, die auch schon jetzt vor Gericht sind, ist auch eben dieser Identitätsklaufall kein Einzelfall. Und sowas haben wir in unserer Beratung auch regelmäßig. Dass sich Fake-Profile aufgesetzt werden von Frauen, von Ex-Partnern.
Wie viel Prozent sind Frauen eigentlich, die betroffen sind, so ungefähr?
Bei uns in der Beratung sind es knapp 60%.
Warum sind es 60%? Warum sind das so viele Frauen? Gerade bei sexualisierter digitaler Gewalt sind es ja auch wahrscheinlich noch mehr, ja, wenn man auf die Zahlen schaut.
Genau. Also genau, wenn man sozusagen im Allgemeinen guckt, wie viele Personen melden sich bei uns in der Beratung, sind es ungefähr 60% der Frauen. Aber wir gucken ja dann bei den Inhalten, was wird angezeigt, was geht in unsere Prozesskostenfinanzierung von den Inhalten. Und die von allen Inhalten, die wir haben, geben wir 75% der Inhalte, die wir in die Prozesskostenfinanzierung geben, sind von Frauen. Das heißt, genau, mehr Inhalte von Frauen sind halt strafbar, ne? Weil die halt viel krassere, viel sexualisiert, Vergewaltigungsandrohungen, habe ich, glaube ich, noch keinen einzigen Mann bei mir in der Beratung, der eine Vergewaltigungsandrohung bekommen hat. Gibt es auch, aber es ist ein ganz seltenes Phänomen. Warum sind das Frauen? Es wiederholt sich das, was Frauen im analogen Leben erleben und erlebt haben, das repliziert sich jetzt im Digitalen. Kann man nicht anders sagen. Das ist der eine Grund, dass wir eben sehen, dass bestimmte Gewaltformen eben nicht im Analogen bleiben, sondern auch ins Digitale dann eben überwandern. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass wir in den letzten, ja, 100 Jahren sich Frauen viele Rechte erkämpft haben. Ist die Situation für Frauen viel gerechter geworden ist. Heute sprechen wir auch darüber, Geschlechtergerechtigkeit.
Ist aber ja auch im Nachhaltigkeitsziel 5.
Richtig, Nachhaltigkeitsziel 5. Und da muss man sagen, da ist zum Beispiel in Deutschland sehr, sehr viel passiert. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, meine Großmutter in den 50er Jahren konnte nicht allein ein Hotelzimmer mieten, konnte konnte keine Wohnung alleine mieten, durfte nicht arbeiten gehen, wenn der Mann es nicht, also mein Großvater es nicht erlaubt hat.
Das ist irre, das ist gar nicht so lange her, ne? Also man denkt immer, das wäre so hunderte,
richtig,
von Jahre,
richtig,
her, aber es
und
ist nicht so.
Und musste sich bis in die 90er Jahre in der Ehe vergewaltigen lassen. Also musste per Gesetz ihren ehelichen Pflichten nachkommen. Ja. Und zwar durfte sich auch nicht beschweren und sollte noch so tun, als würde ihr das irgendwie Spaß bereiten. Das heißt, von da kommen wir. Und das haben wir alles aufgeräumt. Ne? Das, also Frauen haben wirklich, also wenn ich auch überlege, so meine Jugend, wann habe ich Frauen im Fernsehen gesehen? Ich bin jetzt in den 80ern geboren, da war das so, ja, Maren Gilzer beim Glücksrad, die irgendwie da die Dinger da umgedreht hat.
Die schöne Frau, die aber jetzt nicht die Show moderiert
und,
hat.
Genau, und ich möchte nicht, ich glaube, Maren Gilzer hätte viel andere Dinge auch machen können. Sie ist nämlich eine intelligente, smarte Frau. Aber sie hat einfach nicht die Möglichkeit gehabt. Und heute mache ich den Fernseher an und gucke in die Talkshows und sehe, das hat sich einfach massiv verändert. Das heißt, was wir da haben, ist auch eine Machtverschiebung, ne, die total positiv ist, weil sie die Gesellschaft eigentlich viel gerechter macht.
Und damit kommen einige nicht klar.
Richtig. Aber sie nimmt natürlich, man muss ja überlegen, was für Macht hatten Männer über Frauen und wie hat das auch so ein Männlichkeitsbild geprägt. Und das wird auf einmal weggenommen. Das heißt, da werden Privilegien weggenommen. Ungerechte Privilegien. Aber trotzdem ist das Gefühl ein Verlustgefühl. Ich bin jetzt nicht mehr der, der hier sagen kann, wo es lang geht. Ja. Die Frau, die kann selber entscheiden. Die kann auch selber
verdient
über
ihr eigenes Geld.
Und sie kann auch entscheiden, ob sie ein Kind kriegt oder nicht. Ne? Abtreibung ist auch ein großes Thema. Ne? Sie verdient ihr eigenes Geld, sie kann sich scheiden lassen, sie kann gehen. Ne? Diese Unabhängigkeit, sie kann mitreden, sitzt mit im Fernsehen am Tisch in der Talkshow und
als
diskutiert
Expertin
mit. Genau, sie kann eine Bundeskanzlerin werden. Und das ist natürlich, und da müssen wir uns nicht zweimal, das ist erstmal ein Machtverlust für ganz viele. Es ist natürlich auch so, wenn der Tisch irgendwie 10 Plätze hat und vorher 10 Männer da gesessen haben und jetzt 5 Frauen und 5 Männer, sitzen natürlich auch 5 Männer da nicht mehr. Das heißt, auch das ist ein Machtverlust. Und das, was wir jetzt im Moment sehen, mit der sexualisierten Gewalt, auch mit diesen ganzen toxischen Männlichkeitsbewegungen, die ganze Manosphere, Incels, also alle diese digitalen Bewegungen, also die vor allen Dingen eben im Digitalen passieren, das ist auch eine Antwort darauf, dass Frauen sich diese Dinge erkämpft haben. Und man nennt das einen sogenannten Backlash. Also das passiert, weil eben, ja, sozusagen viele damit nicht klarkommen, viele gerne wieder zurück wollen, das wieder zurückdrehen wollen. Und deswegen sozusagen durch die Hintertür über den digitalen Raum, der noch wenig reguliert ist, wo man das wieder alles sagen kann und schreiben kann, wo man kaum Strafverfolgung erfährt, da eben wieder sozusagen gegen Frauen hetzen kann, Frauen als Objekte bezeichnen kann, wieder dazu aufrufen kann, dass Vergewaltigung legalisiert wird, solche Sachen.
Aber wie ist denn da der Schutz gerade in dem Raum? Du sagst gerade, vieles erlaubt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Plattformen entscheiden, was erlaubt ist und was nicht. Also Nippel, also Brustwarzen von Frauen nicht erlaubt, das aber von Männern aber schon erlaubt. Und also das quasi entschieden, dass Plattformen das entscheiden. Wie sind denn unsere Gesetze?
Ja, also unsere Gesetze sind eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt im Colleen Fernandes-Fall, als es so diese ganze Diskussion über sexualisierte Deepfakes und so weiter gab, da haben wir gesehen, da gibt es noch Lücken. Mhm. Also, dass die Erstellung und die Verbreitung von sexualisierten Deepfakes einfach eine Straftat werden muss. Aber im Prinzip, viele der Gesetze, die wir jetzt schon haben, müssten auch im digitalen Raum greifen und greifen theoretisch auch schon im digitalen Raum.
Aber?
Werden nicht durchgesetzt.
Weil?
Weil erstens Polizei- und Strafverfolgungsbehörden der schieren Masse der Inhalte überhaupt nicht hinterherkommen. Und jetzt auch so gesagt wird, ach, soll man gar nicht mehr so viel anzeigen, weil das schaffen die Strafverfolgungsbehörden doch sowieso nicht. Und es ist so, okay, wenn wir jetzt ganz viele Einbrüche haben, soll ich dann auch meinen Nachbarn sagen, du zeig das lieber nicht an, weil die Polizei, die schafft das nicht. Ne? Das ist ja, also, wo kommen wir denn da hin? Aber in diesem Bereich ist es tatsächlich so, dass die Diskussion gerade so geführt wird. Das heißt, wir haben eine schiere Masse und was eigentlich passieren muss, ist, ganz klar, Digitalisierung von Polizei- und Strafverfolgungsbehörden. Es braucht auf schnelle digitale Straftaten auch eine schnelle digitale Antwort, schnellere Verfahren, günstigere Verfahren. Es braucht besser geschultes Personal. Das ist sozusagen das eine. Und das zweite sind tatsächlich die Plattformen. Ne? Also die großen Tech-Plattformen haben sehr, sehr wenig Interesse daran, Kinder- und Jugendschutz durchzusetzen, Frauen vor geschlechtsspezifischer oder queere Personen vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen, die Manipulation von Wahlen zu verhindern. Also den großen Tech-Plattformen geht es halt, das sind Wirtschaftsunternehmen, und zwar knallharte, die meisten an der Börse. Denen geht es um Shareholder Value, also um Profit. Und auf wessen Kosten ist dann erstmal zweitrangig.
Das liegt ja auch daran, dass der Algorithmus bevorzugt alles, was irgendwie emotionalisiert. Und wenn Dinge polarisieren, wenn es Stress gibt oder wenn Leute irgendwie viele Kommentare bekommen, das ist dann auch irrelevant, ob es jetzt ein netter Kommentar ist oder ein Hasskommentar. Dann wird es halt höher gerankt und wird es mehr gezeigt, weil mehr Interaktion stattfindet, mehr Leute was machen. Und dann denkt man sich vielleicht so, ja. Aber da brauchen wir starke Institutionen, wo wir auch beim Nachhaltigkeitsziel 16 auch sind.
Genau.
Die sagen, genau. Nee.
Genau, die ganz klar sagen, hier ist unsere Grenze. Also das müssen wir als Gesellschaft auch entscheiden. Also auf den Plattformen ist das so, das Geschäftsmodell ist, dass du so lange wie möglich auf der Plattform bleibst. Und zwar mit allen Mitteln. Und es gibt etwas, das hat auch nichts mit dem digitalen Raum zu tun, aber worauf Menschen eben einfach total gut reagieren, je eben polarisierender, je emotionalisierender, je mich wütend machender, aber auch zum Beispiel so ein Autounfall, wo man nicht weggucken kann. Dass diese Inhalte einfach, da kann ich nicht weggucken. Also Empörung zum Beispiel, wenn du mal überlegst, wann sharest du irgendwie Sachen? Das war auch schon in der analogen Zeit so. Wenn man eben über was empört ist, das animiert einen halt zu sagen, Mensch, hast du das schon gesehen? Wenn was gut ist und ausgewogen, dann reagiert man vielleicht gar nicht mehr, konsumiert das, aber das war es dann auch. Aber die Plattformen wollen ja, dass wir interagieren mit den Inhalten, dass wir sharen, dass wir liken, dass wir reposten. Das heißt, das kriegt man eigentlich nur hin, wenn man polarisiert, wenn man immer wieder was in Aufreger bringt. Und das ist eben das Geschäftsmodell der Plattform.
Bist du auf Social Media? Ich habe deinen Account nicht gefunden. Ich dachte, vielleicht
ich bin auf Social Media. Also vor allen Dingen mit dem Hate-Ad-Account. Und ich bin bei LinkedIn. Und ansonsten habe ich keine privaten Social Media-Accounts, um mich einfach zu schützen. Weil ich weiß, das weiß ich bei uns aus der Beratung, ich bin eine Frau, ich engagiere mich für dieses Thema. Ich werde vor allen Dingen von rechtsradikalen Rechtsextremisten, Rechtspopulisten sehr massiv angegriffen.
Das gebe ich mir nicht.
Das kann ich mir nicht geben. Das heißt, ich kommuniziere über den Hate-Aid-Account und das ist dann irgendwie auch schon gut.
Wenn wir jetzt nochmal auf unsere Gesetze gucken, wir haben ja zum Beispiel ein EU-Gesetz.
Richtig.
Ne? Den Digital Service Act, quasi, um das mal so kurz zusammenzufassen, was offline illegal ist, ist auch online illegal. So,
richtig.
Ne? Kann man das so zusammenfassen?
Total.
So.
Und gibt auch noch was anderes dazu, was super interessant ist. Dann kann ich gleich noch ergänzen. Ja, also genau. Ich glaube, das eine Sache ist total wichtig. Eigentlich müsste man sich darauf verlassen können, dass alles, was eben im Strafgesetzbuch steht, online und offline gleich gilt. Fertig.
Aber ist ja nicht so. Wir sehen das ja täglich, oder?
Es gilt trotzdem, aber es wird nicht durchgesetzt. So, das ist der Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die großen Plattformen, Facebook, Meta, TikTok, X und auch einige Porno-Plattformen sind verpflichtet, einmal im Jahr der EU-Kommission einen Bericht zu analysieren, welche Risiken sie haben für unsere Gesellschaft.
Aha, okay. Und die sollen das selber analysieren?
Ja, die müssen es einmal selber eine Analyse sozusagen in Auftrag geben. Und dann sagen, welche Risiken haben Sie für den Kinder- und Jugendschutz, systemische Risiken? Welche Risiken haben wir, da kommen wir nämlich zu 16, da kommen wir zu 5. Welche Risiken für Geschlechtergerechtigkeit? Dann welche Risiken für Wahlen? Welche Risiken für körperliche Unversehrtheit?
Die sollen das selber einschätzen.
Genau, die schätzen es einmal selber ein, welche systemischen Risiken sie dafür haben.
Und schätzen sie sich selber ein?
Genau, da komme ich gleich zu. Und dann sollen sie noch Maßnahmen vorschlagen, mit denen sie diese Risiken minimieren. Und dann soll das eben überprüft werden von der EU-Kommission, ob das eben glaubhaft ist oder nicht. Und wenn sie eben dann dagegen verstoßen, also wenn sie eben gegen bestimmte Risiken verstoßen, systemisch verstoßen, dann kann die EU-Kommission bis zu 6% ihres weltweiten Jahresumsatzes pro Verstoß als Bußgeld einsetzen.
Das ist viel.
Das ist viel. Das heißt eigentlich ein scharfes Schwert. So, die Risikoberichte, da habe ich mir mal in ein paar reingelesen, da habe ich was vom Stuhl gefallen, als ich bei X gelesen habe, dass zum Beispiel jetzt diese Community Notes, stimmt, ist das ein Fakt oder nicht? Hermann schreibt, ja, ich glaube, das ist ein Fakt. Udo schreibt, ja, das stimmt. Ne? Also überhaupt nicht gefact-checkt, sondern irgendwelche Leute aus der Community schreiben irgendwie, ja genau, Aluhüte helfen irgendwie gegen Corona oder so. Und alle schreiben so, ja, das stimmt, das stimmt. Und dann rankt die Plattform das so als, die Community mit den Notes sagt, es ist ein Fakt. Das soll sozusagen Risiken für Desinformation, soll das so minimieren. Da denke ich mir...
Hat schon einer Strafe bezahlt?
Bezahlt hat noch keiner. Und das Problem ist, dass tatsächlich die EU-Kommission, das Gesetz ist seit einem Jahr in Kraft. Die Plattformen müssen seit einem Jahr das machen. TikTok hat ein paar Sachen umgesetzt. Mhm. Aber es wurde ganz lange, fast ein Jahr lang, kein einziges Bußgeld verhängt. Obwohl wirklich...
Weil?
Weil man Angst vor Donald Trump hat. Weil Donald Trump gesagt hat, wenn ihr die Plattform reguliert in Europa, wenn ihr ein Bußgeld verhängt, dann sehe ich das als Strafzölle an. Und dann verhänge ich Gegenzölle. Weil J.D. Vance noch vor der Wahl gesagt hat, wenn Elon Musk in Europa reguliert wird, dann werden wir für die Ukraine nicht mehr unterstützen im Bereich der NATO. Das heißt, plötzlich sind unsere Gesetze hier in Europa, die eigentlich unsere Kinder schützen sollen, unsere Frauen schützen sollen, unsere Demokratie schützen sollen.
Die sind Verhandlungsmasse geworden.
Richtig, die sind geopolitische Verhandlungsmasse geworden. Kinderschutz oder Strafzoll. Ja. Schutz von Frauen oder die Ukraine kriegt weiter Geld für den Krieg gegen Russland. Also so läuft jetzt die ganze Sache.
Hast du Beispiele aus Ländern, wo es besser läuft?
Schwierig. Also Australien ist auf jeden Fall ein Beispiel.
Die haben ja unter 16-Jährige Social Media verboten.
Genau, verboten, beziehungsweise machen halt eine Altersverifikation. Und also Australien, genau, das ist auch noch nicht perfekt. Das ist auch, kann man auch umgehen und so weiter. Aber die haben erstmal sozusagen Nägel mit Köpfen gemacht. Und das kann ich schon sagen. Also das ist auf jeden Fall ein Vorbild, wie Australien das gemacht hat. Großbritannien hat jetzt einen Act gemacht, zum Beispiel bei sexualisierten Deepfakes, wo sie gesagt haben, also wo sofort die ganzen Pornoplattformen reagiert haben und angefangen haben, bestimmte Inhalte für Großbritannien abzuschalten. Das heißt,
was für Inhalte? Bestimmte Kategorien
genau.
Oder was?
Sogenannten Sleep-Porn, ne, wo Frauen sediert werden und dann vergewaltigt werden.
Ach, das war eine eigene Kategorie?
Ja.
Okay, krass.
sexualisierte Deepfakes, genau. Deswegen, das ist so dieser eine.
Aber nur für Großbritannien haben die das gemacht.
Natürlich. Natürlich. Du musst es halt ernst meinen. Ne? Die Plattformen müssen wirklich sehen, du meinst es ernst. Das heißt, Australien ist auf jeden Fall eins der Länder, an denen wir uns orientieren können. Und ich glaube auch, dass wir als EU versuchen müssen, mit genau diesen Ländern, also Kanada ist, greift auch durch, Australien, dass man mit diesen Ländern versuchen muss, irgendwie Allianzen zu schaffen, um eben gemeinsam bestimmte Standards durchzusetzen. Aber eigentlich müsste es auch schon in der EU gehen. Also wir sind ja ein riesengroßer Binnenmarkt. Wir sind einer der wichtigsten Märkte für die großen Plattformen. Deswegen machen sie ja auch so einen Druck. Deswegen soll der US-Präsident ja, macht er ja auch so einen Druck, ne? Weil das für die Plattformen wahnsinnig teuer ist, ne? Wenn sie halt hier wirklich Kinder- und Jugendschutz umsetzen, wenn sie halt hier wirklich Frauen schützen. Aber gleichzeitig können wir halt auch sagen, okay, wenn ihr euch halt nicht daran haltet, dann schmeißen wir euch halt von unserem Markt. Das Problem ist nur, wir haben keine Alternativen.
Aber da würde ich gerne wissen, wenn du jetzt die Chefin wärst, der Welt, du würdest alles regieren, du hast alles in der Hand, jedes Gesetz, was du verabschiedest, also schon wirklich, das würde wirklich alles passieren. Ja. Okay, hau raus. Was? So. Wie würde die Welt aussehen?
Zwei Sachen würde ich machen.
Okay.
Ich würde einerseits weitergehen in dem, was die EU-Kommission jetzt schon gemacht hat, was wir auf EU-Ebene gemacht haben, weil das ist der richtige Weg, zu sagen, Sicherheit muss im Design sein. Plattformen sind Produkte. Das ist wie ein Auto, wie eine Aspirin, wie eine Pille. Das ist ein Produkt. Das heißt, würdest du jemals in die Apotheke gehen und dir von der Apothekerin aus irgendwas eine Aspirin da mischen lassen und sagen würden, hier ist gut gegen Kopfschmerz? Oder würdest du sagen, ich möchte gerne was eine klinische Studie vorher gemacht hat. Ich will, dass da eine Packungsbeilage drin ist. Vielleicht bin ich schwanger. Da muss ich wissen, kann ich das nehmen?
Okay, das heißt, du würdest erstmal sagen, alle
Produkte müssen vorher auf ihre Risiken getestet
also
werden.
Also TikTok muss getestet werden. Ich sag Meta.
Was ist richtig machend? Was ist schlecht
WhatsApp
für?
Genau. Muss getestet
alles
werden.
Muss getestet
Insta
werden.
Insta muss getestet
genau.
werden.
Genau. Und wir
Snapchat.
Brauchen halt, genau. Und die Risiken müssen halt minimiert werden. Es kann nicht sein, dass du eine Aspirin nimmst und vielleicht danach stirbst.
Und das Gesetz wäre so ein Produkt, also es darf es nur geben, wenn diese Risiken klar sind.
Das machen wir alles bei allen anderen Produkten auch. Das machen wir bei Medikamenten, das machen wir bei Autos. Wenn du überlegst, ein Auto vor 100 Jahren, wenn du da mit deinem Kind rumgefahren bist, ist das bei einem Unfall durch die Scheibe geflogen. So, jetzt haben wir Gurtpflicht. Wir haben überall Gurte in Autos, das kannst du dir gar nicht anders vorstellen. Auto ohne Airbag, ohne Seitenaufprallschutz, das kannst du dir alles gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, das sind alles Design-Features, die wir in unsere Produkte eingebaut haben. Und genau das müssen wir machen für Apps, für Social-Media-Plattformen und vor allen Dingen für KI.
Okay,
so, das
und
ist
dann
das
kommt,
eine.
Dann kommt dann raus, keine Ahnung, wer länger als, ich sag jetzt einfach mal, eine halbe Stunde auf Instagram ist oder so, hat erhöhtes Risiko an eine Depression zu bekommen.
Genau.
Sag ich jetzt einfach mal.
Und dann muss man trotzdem den Menschen, genau, muss man trotzdem gucken, die Menschen müssen ja selber entscheiden können. Wir leben ja nicht in einer Diktatur, das heißt.
Doch, du bist ja jetzt nicht.
Nein, ich würde, aber ich glaube, erstens muss man die Menschen informieren und die Menschen, die besonders vulnerabel sind, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche, da muss man schon sagen, es braucht eine Limitation.
Also würdest du dann per Gesetz sagen, okay, das ist verboten?
Genau.
Verboten, komplett verboten für unter 18-Jährige, 16-Jährige?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wenn die Plattform es hinbekommen, Sicherheitsmaßnahmen, diese Sicherheitsmaßnahmen einzusetzen für Kinder und Jugendliche auf den Plattformen, so dass eben es keine süchtig machenden Inhalte sind, sie nicht radikalisiert werden, sie danach nicht Depressionen bekommen. Da, ne? Also sozusagen, das ist wirklich die positiven Effekte von,
von
den Plattformen überlegen.
Also die
müssen
in der Bringschuld sein, wie bei einem Produkt.
So. Und wenn sie das nicht machen, harte Bußgelder und gleichzeitig alternative Plattformen aufbauen, weil im Moment ist es ja so, wenn du Instagram verlässt, wo gehst du denn dann hin? Wenn du von X weggehst, gut, gehst jetzt vielleicht zu Blue Sky, da gibt es jetzt schon mal eine Alternative. Aber wirklich Alternativen zu haben, dass wir auch wählen können, dass wir sagen können, Mensch, bei Facebook zum Beispiel, da werde ich ständig die ganze Zeit angefeindet als Frau. Dann gehe ich doch auf die Plattform, wo die Plattform wirklich darauf achtet, hier ist es sicher für Frauen. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ist Tinder und Bumble. Ne, das ist aus diesem Gedanken entstanden, zu sagen, bei Tinder gibt es, ist die Erfahrung, dass es sehr viel Belästigung von Frauen gibt, dass es sehr einfach ist, Frauen dort auch zu belästigen. Das heißt, die Bumble-Gründerin ist in dem Design der Plattform so rangegangen, dass sie versucht hat, eben diese Dinge zu minimieren, die für Frauen Risikofaktoren sind.
Ich glaube, Frauen können nur anschreiben erst. Ne?
Genau, Frauen können erst nur anschreiben.
Kontakt.
Genau. Und auch bei Bildern, also sexualisierte Bilder können nicht geschickt werden, solche Sachen. Es gibt eine Helpline, es gibt Warnhinweise, tauschen Sie nicht sofort Ihre Telefonnummer aus und so. Also einfach, ne, es muss ja noch nicht mal alles immer, also wir Menschen müssen ja nicht, also man muss ja nicht mal alles direkt verbieten, aber Menschen zu informieren. Also man hat zum Beispiel gesehen, ein Safety by Design Feature ist zum Beispiel auch das sogenannte Nudging. Das heißt, du willst einen Inhalt teilen und es sagt dir, hast du diesen Artikel wirklich gelesen, bevor du den teilst? Mhm. Und ganz großer Teil der Leute teilt den dann nicht. Weil vielleicht haben sie das wirklich
die Überschrift nur gelesen.
Genau. Und vielleicht sind da irgendwelche Fake News drin. Und deswegen hast du es wirklich gelesen. Willst du das wirklich teilen?
Aber diese Alternativen, von denen du sprichst, wer soll die bringen? Der Staat oder so muss man irgendwie den Wettbewerb dazu bringen? Oder wer bringt die?
Wir brauchen Wettbewerb. Wir haben ja im Moment sind wir in einer Situation, wo wir gar keinen Wettbewerb haben. Im Prinzip. Keinen ernstzunehmenden Wettbewerb.
Und wie können starke Institutionen diesen Wettbewerb fördern?
Indem sie erstmal als starke Institutionen investieren. Wir subventionieren ja ständig bei uns Innovationen in unseren Ländern, das heißt in Europa, in Deutschland. Staatliche Subventionen, zu investieren in eben Alternativen, das ist das eine. Und auch den eigenen Markt zu schützen. Weil im Moment ist es so, wenn es eine Alternative gibt zu Insta, wird sie sofort geschluckt. Mhm. Alles, was irgendwie erfolgreich ist, wird sofort geschluckt. Das heißt, wie können wir unseren Markt so attraktiv machen und so schützen, dass eben diese Unternehmen nicht geschluckt werden, sondern eben auch groß werden können und hier wirklich sozusagen zu einer marktrelevanten Alternative sein können. Und dann vielleicht auch eine Alternative sein können für Australien, für Kanada, für eben genau die Länder, die sagen, und für viele Länder auch des globalen Südens. Und ich sage dir auch, warum. Warum das so wichtig ist im globalen Süden. Weil hier in Deutschland zum Beispiel, da hast du ein funktionierendes Rechtssystem. Da gehst du hin und es ist mühsam und der Zugang zum Recht ist auch mühsam. Das ist ja auch etwas, woran wir arbeiten. Aber du kannst trotzdem hingehen, du kannst eine Plattform verklagen, du kannst einen Täter ausfindig machen, vor Gericht gehen und hast eine gute Chance, dein Recht zu bekommen. Du hast unabhängige RichterInnen, du hast ein unabhängiges Rechtssystem. So, in vielen Ländern des globalen Südens ist das aber nicht so. Das heißt, wenn den Leuten etwas auf den Plattformen passiert, jedwede Form von digitaler Gewalt, dann können sie sich
allein.
Richtig, sie sind damit alleine, weil sie nicht auf ein funktionierendes Rechtssystem sich dort vertrauen können. Weder gegen die TäterInnen noch gegen die Plattform. Das heißt, im globalen Süden ist es umso wichtiger, dass die Plattformen sicher im Design kommen, damit die Risiken für die Menschen dort minimiert werden, weil hinterher das dann durchzusetzen und zu seinem Recht zu kommen, ist viel, viel schwieriger, fast unmöglich.
Gibt es sowas, was die Hoffnung macht? Was macht die Hoffnung?
Also mir hat auf jeden Fall der Digital Services Act Hoffnung gemacht, dieses Gesetz überhaupt zu verabschieden und zu sagen, okay, wir richten jetzt starke Institutionen in den europäischen Ländern ein, als Aufsichtsbehörden und auch eben die EU-Kommission als starke Institution. Und klar, also dass der jetzt gerade nicht vernünftig durchgesetzt wird, das ist natürlich eine Katastrophe. Aber gleichzeitig, wir sind schon fast da. Also
wir sind schon fast da.
Genau.
Also von dem, was du mir so erzählt hast, von dem Idealen und von dem, wie ich das jetzt gerade wahrnehme, habe ich nicht das Gefühl, wir sind fast da.
Ja, wir sind noch nicht da, indem wir alles umgesetzt haben. Aber wir haben schon wirklich mit dem Digital Services Act, also wirklich zu sagen, wir gucken uns die Risiken an. Das bedeutet ja Sicherheit im Design.
Ne? Du meinst, wir haben den Rahmen.
Genau, wir haben den Rahmen. Und wir haben, glaube ich, die richtigen Ideen. Mhm. Es ist nicht so, dass wir da sitzen und sagen, oh Gott, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen und wir können immer nur Brände löschen und wie sollen wir dem nur hinterherkommen und das kriegen wir alles überhaupt nicht hin und wir haben auch gar keine Ideen, wie wir das lösen können. Nein, es gibt gute Ideen, wie man das lösen kann. Wir müssen jetzt in die Handlung kommen und wir dürfen uns auch nicht von den USA, nicht von Russland, nicht von China, dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern wir müssen in Europa jetzt wirklich zusammenstehen und uns eben mit so diesen Middle States, so wie der kanadische Präsident das ja genannt hat, in einem anderen Zusammenhang, das hat mir sehr gefallen, weil es auch auf diesen Bereich eben zutrifft, wir müssen uns mit denen zusammentun und mit denen gemeinsam gucken, dass wir Alternativen für demokratische Staaten schaffen. Und ich glaube, das ist machbar, das ist nochmal ein Kraftakt. Das wird, so wie sich die Welt gerade verändert, wird das auch das vieles verändern. Aber ich glaube, es ist genau der richtige Weg. Und dass wir da überhaupt schon sind, dass das schon eigentlich in greifbarer Nähe ist, auch wenn immer wieder einem Steine in den Weg gelegt werden, wie jetzt von den USA.
Und man das Gefühl hat, man geht einen Schritt zurück, aber eigentlich ist die Richtung...
Da ist eine Richtung da. Und im Leben geht auch nicht immer alles geradlinig. Und natürlich, es ist doch ganz klar, dass Plattformen, die Milliarden Umsätze machen, dass die sich wehren werden. Dass die alles tun werden, damit sie eben nicht weniger Profit machen.
Das war mit dem Gurt doch auch schon so. Was, da gab es doch richtig Proteste, weil sich die Leute nicht anschnallen wollten im Auto.
Ich sag dir noch ein anderes Beispiel, ne? Ich meine, du hast es ja wahrscheinlich auch noch erlebt, Rauchverbot. Kannst du dir das noch vorstellen? dass in allen Restaurants neben dir plötzlich, während du dein Mittagessen isst, geraucht wird. Dass ich war noch in der Uni hier in Berlin, wurde geraucht in den Gängen. Dass auf den Bahnsteigen geraucht wurde. Also das kann man sich doch überhaupt gar nicht mehr. Wer will dahin zurück?
Ich glaube, nicht mal Rauch.
Nein, aber wie viel Proteste es gab. Ja. Wie viel Proteste es gab, wie kontrovers das war. Und jetzt haben wir haben weniger Kinder und Jugendliche, die durch Mitrauchen eben Krankheiten bekommen, Lungenkrankheiten oder andere, Asthma, ne, also diese ganze Range. Wir haben viel, viel weniger Personen, die daran versterben. Das heißt, und niemand würde freiwillig sagen, ich möchte gerne dahin wieder zurück.
Wir brauchen einen langen Atem.
Ja.
Aber es ist Licht im Tunnel, kann man das so
formulieren? Ich glaube, alle großen gesellschaftlichen Veränderungen, vor allen Dingen gesellschaftliche Veränderungen, die gegen große Player, die Monopole haben, so wie es bei der Tabakindustrie war, so wie es bei der Autoindustrie war, die einfach wahnsinnig viel Macht haben, die sich auch mit mächtigen Regierenden zusammentun, so wie es jetzt die großen Tech-Plattformen machen mit Donald Trump. Das sind mächtige Gegner und die werden sich wehren. Und da müssen wir einfach, da wird es immer wieder Rückschläge geben. Und da dürfen wir aber einfach nicht nachlassen.
Was kann denn jeder von uns, jeder Einzelne tun für, ich sag mal, für ein demokratisches Miteinander in der digitalen Welt? Hast du da vielleicht so ein paar To-Dos für uns?
Ja, also für alle Eltern kann ich sagen, informiert euch gut. Informiert euch gut, ab wann ihr eure Kinder überhaupt in diesen digitalen Raum reinlassen wollt. Es gibt zum Beispiel total gute Materialien bei ClickSafe, bei Uport, bei unterschiedlichen Organisationen. Stellt alle Einstellungen ein, alle Sicherheitseinstellungen ein, beschäftigt euch damit, redet mit euren Kindern darüber, was sie auf diesen Plattformen erleben. Wir haben 9-Jährige zum Teil, die jetzt schon pornografische Inhalte, wirklich gewaltvolle pornografische Inhalte sich angucken oder die eben ja schon Apps haben, womit man sexualisiert Deepfakes erstellen kann, das heißt, oder Cybergrooming erleben. Das heißt, es ist wichtig, einfach im Gespräch zu bleiben. Das ist so der eine Punkt. Überlegt euch selber, wie eure Haltung dazu ist und macht das zu eurer Wahlentscheidung. Also fordert, die Politik kann diese Räume verändern. Sie kann sie sicherer machen, auch für eure Kinder, für Frauen, für eure Schwestern, für uns alle. Das heißt, wenn ihr zur Wahl geht und euer Kreuz macht, dann fragt doch mal eure PolitikerInnen vor Ort oder eure Bundestagsabgeordneten, wie ist denn eure Haltung dazu? Weil das ist ein Thema, was mich interessiert. Also mischt euch ein.
Und wenn ich jetzt auf Social Media unterwegs bin, was ich ja auch bin, auf verschiedenen Plattformen, wenn ich so Hate Speech oder sowas sehe, dann melden oder direkt oder unbedingt reagieren oder was machen.
Also ich glaube, es gibt zwei Sachen, die du machen kannst. Eine ist so eine
ignorieren.
Ich helfe mit Brände löschen und die andere ist, ich bin aktiv. Und ich helfe mit Brände löschen, beides ist wichtig, weil Personen, die angegriffen werden, das, was die sagen, was ihnen in dem Moment, wo sie angegriffen, am meisten hilft, ist die Solidarität und zwar die sichtbare. Das heißt, dein kleiner Kommentar, deine kleine DM, von der du denkst, ach, ne, was soll die denn, die dich 3 Minuten kostet, die ist für die Person manchmal wirklich entscheidend darüber, ob sie da traumatisiert aus dieser Situation rausgeht oder doch denkt, okay, hier sind noch Leute, die mich irgendwie gestärkt haben. Das heißt, einfach dir diese Zeit nehmen und digitale Zivilcourage zu zeigen und der Person eine DM zu schreiben. Darunter zu schreiben, hey, ich sehe, dass du hier gerade angegriffen wirst. Gut, dass du, lass dich da nicht kleinkriegen oder ich stehe an deiner Seite. Also gar nicht mit den Trolls da irgendwie diskutieren. Mhm. Auf gar keinen Fall. Aber die Menschen stärken, die gerade angegriffen werden. Das ist so das eine. Dann das bei der Plattform melden, weil sonst müssen das die Betroffenen alle selber machen. Mhm. Das Anzeigen bei der Polizei kannst du über Online-Wachen machen. Müssen sonst auch die Betroffenen selber machen. Das ist total wertvoll und kostet dich vielleicht 5 Minuten deiner Zeit. Digitales Ehrenamt ist das.
Das ist
auf jeden Fall. Das ist, ich war gerade beim Bundespräsidenten, nämlich zum Ehrentag und einfach für andere Personen zu unterstützen, wenn sie eben digitale Gewalt erfahren, dass das gemeldet wird, dass das angezeigt wird. Das ist definitiv digitales Ehrenamt, das ist das eine. Und das andere ist, unterstütze die Menschen, gib den Menschen Reichweite, die dir wichtig sind. Und ich sage immer, man sucht sich vielleicht 3 Personen aus. Wenn man wenig Zeit hat, sucht man sich auch nur 1 Person aus. Und man nimmt sich vor, pro Woche einmal bei denen zu kommentieren, um denen einfach Reichweite zu geben. Vielleicht zu den Themen, zu denen die gerade sprechen. Oder einfach denen zu sagen, Mensch, ich folge deinem Kanal immer. Und danke, dass du das machst, so gut, sind so tolle Inhalte. Mhm. Ne? Um wirklich sozusagen die Stimmen
zu stärken,
die demokratisch Stimmen. Sind, die gute Arbeit machen, die demokratische Werte erfüllen, verfolgen. Das kannst du machen. Und das macht einen Riesenunterschied.
Ich möchte aber noch einmal ganz kurz zu den USA zurück.
Ja.
Dieses Warum zum Teufel darfst du nicht in die USA einreisen?
Das hat was damit zu tun, dass wir auf so einer ganz, ich habe gerade so erzählt, ne, plötzlich ist so unsere demokratischen Werte im Internet, die unsere Gesetze im Internet durchzusetzen, ist auf einmal zu so einer geopolitischen Verhandlungsmasse geworden. Mhm. Ne? Trump droht mit Zöllen, wir setzen unsere Gesetze nicht durch. Und in genau diesen Konflikt sind wir im Prinzip reingeraten.
Aber was heißt angebliche Zensur?
Die Trump-Regierung sagt natürlich nicht, wir wollen, dass die Plattformen so viel Profit machen können, wie sie wollen. Deswegen dürft ihr eure Gesetze nicht durchsetzen. Deswegen sollen sie sich in Europa nicht an die europäischen Gesetze halten. Muss man auch mal sagen, ne? Jedem deutschen Unternehmen ist sehr schwer zu vermitteln, zu sagen, ihr müsst euch in den USA und überall sonst an alle Gesetze halten. Aber die großen Monopole, Tech-Plattformen müssen sich in Europa nicht an unsere Gesetze halten. Trump sagt, der sagt das natürlich nicht, weil die müssen irgendwie Profit machen, sondern der sagt, es wird Zensur ausgeübt in Deutschland und in Europa. Die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. J.D. Vance ist zur Sicherheitskonferenz gekommen und hat gesagt, die größte Gefahr für Europa ist nicht der Ukraine-Krieg, nicht der Nahostkonflikt, auch nicht der Iran-Krieg, den jetzt Donald Trump angefangen hat, sondern es ist tatsächlich die Bedrohung der Meinungsfreiheit, um die die USA sich jetzt unbedingt und ganz dringend in Europa kümmern muss. Und es geht um Zensur, nämlich...
Weil ihr wollt, dass Plattformen zum Beispiel Deepfakes oder Hasskommentare löschen.
Wir wollen, dass das, was im Analogen illegal ist, auch online illegal ist. Ne? Dass wir wollen also, dass geltendes Recht, eine Morddrohung ist, wenn ich sie dir jetzt gegenüber ausspreche, illegal. Und sie ist auch illegal, wenn ich sie auf eine Plattform schreibe. Das heißt... Alle Inhalte, die strafrechtlich relevant sind in Deutschland, die müssen von den Plattformen entfernt werden. Und die müssen auch verfolgt werden. Ne, das sind wir nicht nur, uns schuldig.
Du brauchst
sondern,
gar nicht mehr, ich verstehe, aber das genau, schon.
Genau, ich weiß.
Ich weiß nicht, dass das sich.
Genau,
das
heißt,
ich meine gar nicht, dass die Zensur betreibt.
Ja, nein, aber
weil du jetzt gerade versuchst, mich davon zu überzeugen, dass das
erklären,
ja keine Zensur ist.
Weil da ist ja das große Narrativ sozusagen, da wird Zensur, das ist alles willkürlich, es sind irgendwelche Hassnachrichten nach meinem Geschmack. Nee, das ist nicht mein Geschmack. Es ist deutsches Strafrecht, das eben auch im digitalen Raum umgesetzt werden muss. Und die USA versucht halt, und es viele, jetzt mittlerweile auch wachsender Anzahl an vor allen Dingen so rechtsradikalen AkteurInnen, auch hier in Europa, bläst halt auch in dieses Horn, ne, zu sagen, nein.
Man darf ja gar nichts mehr sagen.
Man darf nichts mehr sagen. Ne? So, und das ist alles Zensur. Und genau, dann ist es eben so, dass schon wir irgendwie, ein paar Mal schon, es gab eine große Anhörung im US-Kongress über den Zensurkomplex in Europa und da gibt es mehrere Organisationen und wir haben eben auch im Rahmen des Digital Services Act eine offizielle Funktion. Wir sind Trusted Flagger, das heißt, bei uns kann man Sachen melden, wir prüfen dann, ob die illegal sind und die Plattformen müssen dann diese Inhalte zuerst prüfen und gucken, ob die gelöscht werden oder nicht.
Und darauf haben wir natürlich keinen Bock.
Das wollen die nicht. Das wollen die nicht. Und deswegen sind wir da so ein bisschen ins Fadenkreuz gekommen. Meine Geschäftsführungskollegin hat auch ein Interview gegeben bei CBS. Das wurde dann von Elon Musk geteilt und von diesen ganzen Leuten da. Und und dann gab es eben vor Weihnachten, zwei Wochen vor Weihnachten, auf ganz viel Druck das erste Bußgeldverfahren im Rahmen des DSA gegen X, gegen die Plattform von Elon Musk. Auch gar kein hohes Bußgeld. Und er hat es auch nicht bezahlt. Er wird es auch vor Gericht über Jahre hinweg anfechten. Aber man hat ja mit Strafzöllen gedroht. Und jetzt hat man erstmal nicht Strafzölle verhängt. Aber man hat sich wahnsinnig aufgeregt. Und dann ist man am 23.12. hingegangen, abends, und hat eben 5 Personen, vor allen Dingen eben aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, also 4 Personen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, mich und meine Geschäftsführungskollegin, 2 Personen aus England, die mit Desinformation und auch digitaler Gewalt arbeiten und den sozusagen Chef-Architekt des Digital Services Act, der jetzt aber nicht mehr EU-Kommissar ist, aber eben zu der Zeit EU-Kommissar war, Thierry Breton aus Frankreich, die hat man eben sanktioniert und hat eben Einreiseverbote gegen die verhängt und hat das eben in einer Weise gemacht, die so öffentlich und so einschüchternd auch war. Also man hat wirklich, viele Personen dürfen nicht in die USA einreisen.
Ja.
Ne? Es gibt ja mittlerweile also Lager, wo alle Leute, die nicht in die USA einreisen dürfen, untergebracht sind. Das heißt, nicht in die USA einreisen zu dürfen, ist jetzt per se nicht...
Ist nicht das Hauptding, was
das
du
ist
hast,
das, sondern... Genau, das ist nicht ein großes Problem. Die Art und Weise, wie das verkündet wurde. Ne? Es hätte ja auch sein können, dass wir irgendwann versuchen, in die USA einzureisen, dann kriegen wir halt kein Visum. Okay. Nein, Das US-Außenministerium, das State Department, hat eine Erklärung rausgegeben, pressewirksam. Es gab so kleine Biografien von uns, wo nochmal geschrieben wurde, was wir alles verbrochen haben und warum wir jetzt nicht in die einreisen dürfen. Hatte natürlich alles mit der EU-Gesetzgebung zu tun.
Und dadurch seid ihr nochmal, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so eine Art Freiwill, dass die Leute dann anfangen. Und dadurch ist auch deine Arbeit schwieriger geworden.
Natürlich.
Weil viel mehr Leute dann sagen, hey, und viel mehr Fake News über euch verbreitet werden.
Natürlich, das war natürlich für alle, die sowieso schon in diese Zensur, ne, also für alle die Personen, die die Plattform haben großes Interesse daran, da Profit zu machen. Aber gerade diejenigen, die sich wieder einen autoritären Staat wünschen, die sich einen faschistischen Staat wünschen, die sich einen Staat wünschen, wo es eben keine Meinungsfreiheit mehr gibt, wo Demokratie abgeschafft wird. Für die ist das natürlich super. Die wollen die sozialen Medien nutzen, um eben ihre ganze Propaganda zu verbreiten, Leute einzuschüchtern mit digitaler Gewalt, Desinformation zu verbreiten. Und für die war das natürlich ein Weihnachtsgeschenk. Die waren glücklich. Jetzt der US-Präsident,
können wir das sogar,
der hat es sogar
offiziell verkündet.
Genau, jetzt ist es irgendwie. Also für die war das gut. Aber, das will ich auch noch kurz sagen, wir haben auch sehr viel Solidarität erfahren. Viele, viele Menschen haben uns geschrieben. Eine total süße Nachricht, das werde ich auch nie vergessen, war so ein älterer Herr, der hat geschrieben, ich bin ein Rentner, ich habe auch kein Geld, ich würde gerne für euch spenden, aber ich will euch einfach nur sagen, haltet durch. Also solche Nachrichten haben wir bekommen, es war wirklich herzerwärmend. Und die Bundesregierung hat sich auch hinter uns gestellt. Also Wade Fuhl hat sich sofort geäußert, die Bundesjustizministerin hat sich sofort geäußert, die EU-Kommission hat sich geäußert. Aber es ist natürlich klar, wir sollen eingeschüchtert werden, die Zivilgesellschaft soll eingeschüchtert werden, die WissenschaftlerInnen, die zu diesen Themen arbeiten, sollen eingeschüchtert werden, die EU-Kommission soll, so ein Warnschuss, ne, soll eingeschüchtert
Ruf.
Werden. Genau, unser Ruf soll geschädigt werden und es sollen diejenigen Kräfte, die hier in Europa auch versuchen, Demokratien anzugreifen, autoritäre Staaten, faschistische Staaten einzuführen, dass diese Kräfte sollen gestärkt werden.
Wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Leider, muss ich schon mal dazu sagen. Aber eine Sache, die wir unsere Gäste immer fragen, ist, ob es einen Song gibt, der dich besonders motiviert. Wir haben nämlich eine Playlist auf Spotify, die 17 Ziele Playlist. Und vielleicht hast du ja einen Song, den wir da hinzufügen können.
Ja, ich habe einen Song, und zwar von einem argentinischen Indie-Sänger, der heißt Emmanuel Jorvil. Mhm. Ich habe ein paar Jahre in Argentinien gelebt. Und der heißt Llamame cuando llegas.
Okay, und das heißt?
Ruf mich an, wenn du da bist.
Und das motiviert dich?
Total.
Weil?
Ist natürlich ein Liebeslied. Und ich glaube, dass was alle Menschen und mich natürlich auch motiviert, ist einfach die Liebe, also im weitesten Sinne. Ne? Also die Liebe zu deiner Familie, zu deinen Freunden, die Liebe zu deiner Partnerschaft. Das ist das, was eigentlich am Ende zählt, was auch alle Menschen suchen. Auch die Menschen, die halt vielleicht Extremisten werden oder ne, eigentlich suchen, wir suchen das alle. Ne? Das gibt uns Anerkennung, da fühlen wir uns zu Hause, das gibt uns einen Ort, wo wir irgendwie geborgen sind, Zugehörigkeit. Und deswegen, ja, motiviert mich das total.
Gibt's irgendwas, was dich zuletzt inspiriert hat? Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht irgendwie ein Video, irgendwas, was wir vielleicht auch in die Shownotes packen können.
Ja, gibt es. Und zwar hat mich inspiriert die ganze Bewegung in den USA zu den No-Kings-Protesten. Das hat mich sehr inspiriert. Also, dass sich so viele Menschen auch mit so unterschiedlichen, auch politischen Meinungen aus so unterschiedlichen politischen Bereichen gesagt haben, und sich unter diesem Dach versammelt haben und gesagt haben, wir wollen keine Könige. Und wie man dann eben auch mit, keine Ahnung, mit Humor, mit Fröschen, mit verkleidet auf die Straße gegangen ist und so diesem ganzen Dunklen und einfach so zerstörerischen so eine positive Energie entgegengestellt hat, das hat mich total inspiriert.
Danke, Annalena, für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst bei uns im Podcast. Danke euch fürs Zuschauen oder auch Zuhören. Lasst gerne ein Abo da und folgt uns gerne auf den 17-Ziele-Accounts, gerne auf Instagram oder TikTok. Ich bin Donja Farahani und freue mich auf weitere inspirierende Gäste.
17 Ziele, der Podcast.